SWR 2 Lesenswert Magazin.
Tief hinein in eine streng protestantische Bauernfamilie führt der Debütroman von Marieke Lückers-Reinefeld. Die 28-jährige Niederländerin stammt selbst aus einer streng reformierten Familie und ist auf einem Bauernhof in Nieuwedijk aufgewachsen, etwa 50 Kilometer östlich von Rotterdam. Was man sät, heißt ihr Roman auf Deutsch, und darin klingt sowohl etwas Agrarisches an, als auch die Sprache der Bibel, mit der die Autorin aufgewachsen ist. Wir hören einmal den Anfang des Romans und sprechen anschließend mit der Autorin über ihr Werk.
Ich war 10 und zog meine Jacke nicht mehr aus. An jenem Morgen schmierte Mutter uns gegen den Frost der Reihe nach mit Eutersalbe ein, die aus einer gelben Bogena-Dose kam und normalerweise nur bei Rissen, Hornringen und blumenkohlartigen Wucherungen an den Zitzen der Milchkühe verwendet wurde. Der Dosendeckel war so fettig, dass man ihn nur mit einem Geschirrtuch abdrehen konnte. Es roch nach gedünstetem Euter, das manchmal in dicken, zuvor mit Salz und Pfeffer bestreuten Scheiben in einem Topf Bouillon auf dem Herd vor sich hin köchelte und vor dem ich mich genauso ekelte wie vor der stinkenden Salbe auf meiner Haut. Trotzdem drückte Mutter ihre dicken Finger in unsere Gesichter wie in einen Käse, den sie befühlte und beklopfte, um festzustellen, ob die Rinde allmählich reifte. Unsere bleichen Wangen glänzten im Schein der mit Fliegendreck übersäten Glühbirne in der Küche. Schon seit Jahren sollte es einen Lampenschirm dafür geben, einen schönen mit Blumen. Aber wenn wir im Dorf einen entdeckten, wollte Mutter sich lieber noch weiter umsehen. Das tat sie nun schon seit 3 Jahren. An jenem Morgen, 2 Tage vor Weihnachten, spürte ich ihre fettigen Daumen in meinen Augenhöhlen und einen Moment lang hatte ich Angst gehabt, dass sie zu fest drücken würde, dass meine Augäpfel wie Murmeln nach innen kullern würden, dass sie sagen würde, das kommt davon, wenn du immer so durch die Gegend schaust und den Blick nie still hältst, wie ein guter Gläubiger es tut, der zu Gott aufschaut, als könne sich der Himmel jeden Moment öffnen.
Das war der Anfang von »Was man sät«, dem Debütroman der Niederländerin Marieke Lückers-Reinefeld, die kürzlich auf Lesereise in Deutschland war. In ihrem Roman erzählt sie die Geschichte von einem Bauernmädchen, das zu Anfang 10 Jahre alt ist. Das Mädchen hat im Roman keinen eigenen Namen und wird von allen nur »Jacke« genannt, weil sie ihre Jacke nicht mehr ausziehen will. Zuerst habe ich Marieke Lückers-Reinefeld gefragt, was eigentlich mit diesem Mädchen los ist. Warum will es seine Jacke nicht mehr ausziehen?
Die houdt haar jas dus eigenlijk het hele verhaal aan. Dat is omdat ze is heel bang dat ze ziek wordt. In het boek in het begin.
Jacke behält ihre Jacke die ganze Geschichte über an. Sie hat große Angst, krank zu werden, denn sie hat ja schon erlebt, wie ihr Bruder Schlittschuhlaufen ging und nicht mehr zurückkam. Mathis brach im Eis ein und starb. Dadurch hat sie große Angst vor dem Tod bekommen und auch vor unangenehmen Überraschungen. Ihre Jacke schützt sie vor dem Außen und hält ihr Inneres zusammen. Auch aufs Klo will sie nicht mehr gehen. Sie will einfach nichts loslassen, alles beieinander halten. Im Grunde steckt sie in einem Kokon. Sie ist ein ängstliches Mädchen, das in seiner Fantasie lebt. Das ist ihre Überlebensstrategie, um die große Trauer in der Familie auszuhalten.
Um eigentlich all das Verdriet, was in alles, was in dem Gesin gebeurt, um das zu können tragen.
Das Mädchen. Auf Niederländisch heißt es Jas, in der deutschen Übersetzung Jacke. Beides heißt auch Jacke, Jas heißt auch Jacke. Das Mädchen hat 2 ältere Brüder und eine jüngere Schwester. Und der ältere Bruder Mathis, Sie haben es gerade schon gesagt, der stirbt. Er bricht vor Weihnachten beim Schlittschuhlaufen ein und er ertrinkt. Und das ist ein großer Schock für die ganze Familie. Und die Eltern schmücken den Weihnachtsbaum sofort ab und verbannen alle Dekorationen und alle Süßigkeiten aus dem Haus. Und alle Freude ist im Haus ab sofort verboten. Die Eltern fassen ihre Kinder auch kaum noch an. Man könnte eigentlich sagen, Einsamkeit greift um sich. Der Tod dieses jungen Mathis, das ist ein großer Wendepunkt in der Geschichte. Wie verändert sich die Familie?
Das Frau beginnt bei dem Gesehen, dass alles noch okay ist. Es geht noch gut, es sind erst ein paar Blattseiten. Und dann, inderdaad, kommt der Bruder nicht mehr zurück von Schaatsen.
Zu Anfang der Geschichte ist in der Familie noch alles in Ordnung. Also auf den ersten Seiten im Roman. Doch dann kommt der Bruder nicht mehr vom Schlittschuhlaufen zurück. Und dann erlebt man, wie eine Familie auseinanderfällt. Nach so einem furchtbaren Ereignis. Wir erleben, dass die Familie keine Freude mehr zulassen kann. Nur noch Trauer. Doch sie reden nicht darüber. Jeder bleibt für sich allein. Ja, es stimmt. Der Weihnachtsbaum wird aus dem Haus gebracht und das leckere Weihnachtsessen den Nachbarn gegeben.
Das ist für die Kinder sehr heftig. Der Trauerfall an sich war schon sehr schlimm, doch dann wird auch noch jegliche Freude aus dem Haus verbannt. Auch deswegen entgleisen die Kinder letztlich. Sie haben überhaupt keinen Halt mehr. Die Eltern wirken abwesend und sind nicht mehr ansprechbar.
Sie haben keinen Houvast mehr und die Eltern sind eigentlich abwesend und nicht mehr beschikbar.
Die Kinder entwickeln ziemlich schwere Ticks, könnte man sagen. Zwangsstörungen könnte man es auch nennen. Sie schlagen den Kopf an den Bettrahmen, sie beißen ihre Fingernägel ab, sie bekommen fürchterliche Verstopfung und so weiter. Merken die Eltern das denn gar nicht? Warum reagieren die nicht darauf?
Naja, das sehe ich eigentlich vaak in Gezinnen, waar so'n Ramp als deze, waar het gebeurt. Dass die Eltern sich zurücktrecken und
das sieht man doch öfters in Familien, die eine echte Katastrophe erlebt haben, dass sich die Eltern zurückziehen, dass der Verlust so groß ist, dass sie nur ihre eigene Trauer noch sehen können und unerreichbar werden für die anderen Kinder. Sie sehen auch nicht, dass die Kinder sonderbare Ticks entwickeln, um irgendwie zurechtzukommen. In meinem Roman malen die Kinder sich dann Leute aus, die auf der anderen Seite des Wassers leben und die ihnen vielleicht helfen können. Aber in der Familie ist niemand da. Die Eltern fühlen sich irgendwie nicht zuständig.
Aber in dem Gezin ist niemand und seine Eltern nicht betroffen.
Die Eltern werden immer lebloser in diesem Roman, so scheint es. Der Vater ist nur noch bei seinen Kühen, die Mutter isst nichts mehr, wird immer dünner. Erfahren diese sehr gläubigen Eltern den Tod des Sohnes Matthias als eine Strafe Gottes?
Ja, naja, ich denke, dass sie das wel so sehen, weil later in Frau breekt er auch die Monte Claus hier aus, eine Dierenziekte, und dann sehe ich auch, dass sie auch dann auch sagt, das ist die Strafe von Gott.
Ja, ich denke schon, dass sie das so sehen. Später in der Geschichte bricht auch die Maul- und Klauenseuche aus, diese Rinderkrankheit, und die sehen die Eltern auch als Strafe Gottes. So interpretieren sie alles. Gott nimmt und Gott gibt. Auch die Hauptfigur Jacke sieht das so. Zu Anfang verdächtigt sie ihren Vater, ihr Kaninchen zu mästen, um daraus einen Weihnachtsbraten zu machen. Deshalb betet sie zu Gott: Nimm meinen Bruder, aber lass mein Kaninchen leben. Und das passiert dann ja auch. Sie denkt deshalb, dass all dies in Gottes Macht steht. Solche Gedanken sind in reformierten Familien ganz normal, dass Gott straft oder belohnt. So dachte ich in meiner eigenen Jugend auch, dass Gott alles vermag und dass man ihn auch immer fürchten muss.
Gott so kräftig war, dass er das so mal kann tun und dass man ihn eigentlich immer muss fräsen.
Sie kommen aus einer streng reformierten Familie in den Niederlanden und es gibt auch noch eine andere biografische Parallele, nämlich auch ihr eigener Bruder starb, allerdings bei einem Busunfall, da waren sie 3 Jahre alt. Reagierte man in ihrer Familie damals auch mit Schweigen?
Ich kenne sehr viel in Jas und so. Ich habe auch Jas können schreiben, dass ich es selber habe meegemaakt. Ich war 3, also dann bin ich sehr jung, aber dann sitzt du wel in je Hechtingsjahre.
Ich erkenne mich gut in Jacke wieder. Ich konnte Jacke auch nur erfinden, weil ich selbst Ähnliches erlebt habe. Ich war damals 3. Das ist sehr jung, aber es sind eben die wichtigen Bindungsjahre. Ich fand meine Eltern auch sehr abwesend, weil sie so um meinen Bruder getrauert haben. Sie konnten sich wenig um ihre anderen Kinder kümmern. Ich habe sehr lange versucht, eine andere Geschichte zu schreiben, aber diese Geschichte musste zuerst raus. Ich wollte schon lange einen Roman schreiben, aber der Tod meines Bruders musste unbedingt hinein. Auch wenn mein Roman Fiktion ist, so war der Tod meines Bruders der Ausgangspunkt für die Geschichte. Und auch die Romaneltern haben Eigenschaften, die auch meine Eltern haben. Zum Beispiel, dass sie über ihre Gefühle und ihre Trauer schweigen. Für Kinder ist das schwierig. Man will ja lieber, dass über alles geredet wird. Schließlich hat man ja auch selbst einen Bruder verloren. Doch bei uns ging es vor allem um den Verlust, unter dem meine Eltern litten.
Für Kinder ist es nicht so gut ein Verlies, aber das ist vor allem, denke ich, das Verlies von meinen Eltern.
Haben Ihre Eltern und Ihre Geschwister, also Sie haben 3 Geschwister gehabt, jetzt sind es noch 2, haben Ihre Eltern und Ihre Geschwister Ihre Bücher auch gelesen? Es gibt auch noch 2 Gedichtbände auf Niederländisch, die auch teils biografisch inspiriert sind. Ja, haben Sie die gelesen und auch darauf reagiert?
Nou, ze hebben niet mijn roman gelezen. Ze hebben wel wat gedichten gelezen. Die vonden ze tamelijk moeilijk om te lezen.
Ze hebben mijn roman niet gelezen, maar ze kennen een paar gedichten van mij. Ze vonden ze aber ziemlich schwierig zu lesen. Ik komme eben aus einem ganz anderen Milieu als dem, in dem ich jetzt lebe. Ich komme vom Land. Mein Vater ist Bauer, meine Mutter Krankenschwester. Bei uns wurde auch nicht viel gelesen. Nur ich als Kind las enorm viel. Für mich war das immer eine Flucht. Manchmal finde ich es schade, dass meine Eltern meinen Roman noch nicht gelesen haben. Aber ich glaube, dass sie ein bisschen Angst davor haben, was sie da zu lesen kriegen. Und vielleicht wollen sie auch mich nicht anders kennenlernen als bisher. Das wollen sie vielleicht auch alles nicht so genau sehen.
Dass sie das nicht anders willen sehen.
Ich finde, dass Ihr Roman in vielerlei Hinsicht einen biblischen Klang hat. Also nicht nur, weil die Figuren auch sehr bibelfest sind und weil sie auch häufig Bibelzitate in ihre Dialoge einfließen lassen, sondern auch, weil Ihr Roman überbordet von Bildern und Metaphern und Vergleichen, die ihre Wurzel womöglich, also so vermute ich das mal, im Bilderreichtum der Bibel haben. Fühlen Sie sich literarisch stark von biblischen Geschichten beeinflusst?
Ja, ich denke, dass das absolut so wahr ist. Thuis las ich viel aus der Bibel und ich ging viel nach der Kirche. Ich saß in einem Kerkbeentje.
Ja, das ist absolut wahr. Wir lasen zu Hause viel in der Bibel. Wir gingen auch oft in die Kirche. Ich war in allerlei Kirchengruppen aktiv. Der Glaube spielte für mich eine große Rolle von Kindesbeinen an. Die biblischen Geschichten fand ich immer großartig, aber manchmal auch beängstigend. Auf vielen Kinderbüchern steht, für welche Altersgruppe sie empfohlen werden, aber auf der Bibel steht das nicht. Dabei sind viele Geschichten darin ganz schön beängstigend.
Maar ik vond het wel de symboliek en de beelden en de taal vond ik prachtig. En dat is in mijn hoofd gaan rondzingen. En
die symboliek en die beelden der Bibel vond ik immer wunderbar. All das lebte in meinem Kopf. Das alles ist auch in meine eigenen Werke eingeflossen. Am meisten wahrscheinlich in meine Gedichte. In den Rhythmus, den Klang und auch in die Begrifflichkeit. Wenn das einer merkt, empfinde ich das als Kompliment. Denn ich schäme mich nicht für meine Herkunft oder dafür, dass ich christlich erzogen wurde. Ich habe sehr viel davon gehabt, denn ich habe dadurch schreiben gelernt. Aber klar, ich habe es natürlich auch oft als bedrückend erlebt und das ist schwer für ein Kind. Letztendlich aber konnte ich aufgrund dessen diesen Roman schreiben.
Es kommt auch hinzu, dass das Mädchen Jacke oft von Hitler fantasiert, der für sie das personifizierte Böse ist. Und sie stellt sich auch oft vor, dass im Keller des Bauernhauses Juden versteckt sind. Also von Hitler und den Juden hat sie natürlich im Schulunterricht erfahren, aber die Vorstellung, die verselbstständigt sich hier in diesem Roman und wird zu einer Obsession, ist mein Eindruck gewesen. Also dass man sowohl den Teufel als auch das geknechtete Volk Gottes im Haus hat. Hatten Sie das auch so im Sinn oder geht diese Interpretation jetzt von mir auch zu weit?
Ja, ja, dat beide aanwezig zijn. Ja, ik denk dat dat zeker iets bijbels is, waar je ook komt. Er is altijd een engel en een duivel, om het zo maar te zeggen. En het is natuurlijk.
Ja, dat beide aanwezig zijn. Ik denk schon, dat dat iets biblisches is. Es gibt immer einen Engel und einen Teufel im menschlichen Leben, eine gute und eine schlechte Seite. Jacke fantasiert viel darüber. An Hitler denkt sie, weil sie von ihm in der Schule gehört hat und weil sie am selben Tag wie Hitler geboren wurde, am 20. April. Das fühlt sich nicht gut an. Und was die Juden angeht, Jackes Mutter isst ja nichts mehr. Aber sie bringt immer Einkäufe in den Keller. Deswegen stellt sich Jacke vor, dass sich dort Juden versteckt halten. Warum sonst bräuchte man Einkäufe im Keller? Für alles im Haus entwirft sie eigene, für sie nicht so schmerzhafte Erklärungen. Dass die Juden im Keller sitzen, ist für sie weniger schmerzhaft, als dass ihre Mutter nichts mehr isst. Jacke versucht so, sich selbst zu beruhigen.
Jacke träumt oft davon, ihre Familie zu verlassen. Wie sie das schließlich macht, soll hier nicht verraten werden. Sie selbst, Frau Reinefeld, Sie selbst haben Ihre Familie und die religiöse Gemeinschaft auch verlassen und Sie wohnen jetzt in Utrecht. Sie arbeiten noch 2 Vormittage die Woche auf einem Bauernhof mit Milchvieh, also in der Umgebung von Utrecht, quasi als Nebenjob. Aber der strengen Religiosität sind Sie ausdrücklich entflohen. Haben Sie trotzdem noch eine Bibel zu Hause?
Ich habe eine Bibel zu Hause, ja. Ich muss sagen, dass ich mir sehr wenig.
Ich habe eine Bibel zu Hause, ja. Ich muss aber sagen, dass ich sie nur selten aufschlage. Das Wichtigste und auch die meisten Geschichten habe ich ohnehin im Kopf und im Herzen. Aber ich finde es im Moment doch nicht so einfach, mit der Bibel umzugehen. Den ganz strengen Glauben will ich für mich nicht mehr. Ich möchte Gott mehr als Liebe sehen und als jemanden, dem ich etwas bedeute. Ich finde es aber immer noch schwierig, das wirklich zu glauben. Das beschäftigt mich noch. Aber momentan ist das etwas in den Hintergrund getreten. Aber ich weiß, das kann jederzeit wieder wichtig werden.
Das kann alles wieder kommen, soll ich mal sagen.
Was man sieht, heißt ihr erster Roman, der Debütroman von Marieke Lückes-Reinefeld. Übersetzt hat ihn ins Deutsche Helga von Beuningen. Er ist im Surkamp Verlag erschienen. Marieke Lückes-Reinefeld, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.